Building. Next door inside. Dieses Mal im Gespräch mit
Werner Potscher, Architekt in Stams.
Nur mal so zum Anfangen. Wenn du an Wohnbau oder Wohnung oder irgendein Gebäude planst, womit fangst du an?
Womit fange ich an? Es ist ein paralleles Anfangen wahrscheinlich. Also zuerst schaue ich mir meistens das Grundstück an. Und denkt man dann immer, wie könnte man da wohnen? Und auf der anderen Seite denke ich mir sehr stark, wie möchten die Menschen wohnen? Und denkt dann parallel wahrscheinlich ans Grundstück. Also es ist immer so ein wechselhaftes Denken. Je nachdem, an was ich gerade näher dran bin, ist das andere ein bisschen im Hintergrund. Und sonst bleibt, und sonst wechsle ich halt. Das ist meistens so, ja, hin und her jingeln.
Aber woher weißt du, wie die Menschen leben wollen?
Aber das weiß ich natürlich nicht, aber ich versuche erstens ganz genau zu beobachten, wie ich lebe, was mir in meiner Umgebung eigentlich wahnsinnig auf die Nerven geht oder was ich wahnsinnig super finde. Und dann beobachte ich eigentlich auch sehr viel, wenn ich bei anderen Menschen zu Besuch bin, deren Umfeld merkt natürlich diesen anders drauf, was die Sache ja nicht leichter macht, aber spannender. Und dann beobachte ich die Menschen einfach wahnsinnig gerne und merke, sie sind anders, aber es gibt dann irgendwelche Dinge, wo man denkt, vor allem im Gespräch, wenn jetzt ganz spitz stimmt, für jemanden einen Wohnbau plane, dann kommt man ein bisschen drauf, man versucht zu raten und manchmal trifft man es, manchmal nicht.
Um bei den Wohnbauten zu bleiben, was sind so deiner Meinung nach so die drei wichtigsten Elemente von so einer Wohnung?
Raum, Luft und Licht.
Raum, Luft und Licht.
Das klingt jetzt sehr banal, vielleicht schon im Ansatz ein bisschen esoterisch, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass man natürlich einen Körper braucht, der groß genug ist oder richtige Größe hat, der aber nichts nutzt, wenn er eigentlich gut mit Luft, und da meine ich ja wirklich Zugluft und andere Luft, versorgt wird. Und das Dritte ist eben das Licht, das muss reinkommen. Es muss nicht überall gleich reinkommen, aber es sollte uns unterstützen, wenn wir wohnen, dass wir sehr gut merken, wann ist Abend, wann ist Morgen und ist schlechtes oder gutes Wetter. Und wie lange kann man die Zeitung lesen, ohne künstliches Licht anzuschalten? Das sind so Dinge. Raum, Luft, Licht.
Okay. Und wir haben einen Artikel gelesen über eben ein Wohnbau von dir in der Kaspar-Weyrer-Straße und der ist Straße gefallen, lebendige Baukultur, und das klingt ziemlich romantisch und sehr professionell, aber könntest du das irgendwie in deinen Worten noch einmal erklären, was das für dich persönlich auch bedeutet, lebendige Baukultur?
Ja, ich versuch's. Also ich versuche Dinge oft mal zu vereinfachen, gell? Für mich steht zum Beispiel etwas ganz Wesentliches im Mittelpunkt, und das ist nicht nur in der Baukultur, sondern generell, ich sage relativ oft, Kommunikation ist alles. Das heißt, wenn ich in einem Thema und in dem Fall in einem Bauprozess bin für einen Wohnbau, dann ist mir wichtig, dass ich viel Gespräche mit dem Bauherrn habe. Ich will aber unbedingt auch die Gespräche mit den Beamten haben und ich will die Gespräche mit den Handwerkern haben. Und versuche dort eigentlich nicht in den Mittelpunkt zu stellen, was ich jetzt gezeichnet habe und dass sie das ganz genau so umsetzen möchten, sondern mir interessiert zuerst die Reflexion von ihnen auf meine Arbeit. Und wenn die geteilt wird, ist es fein, dann geht es eigentlich gleich los, dass man das so gut als möglich umsetzt. Wenn sie nicht gleich geteilt wird, kann ich meine Argumente, meine Pläne eigentlich gut überprüfen, indem ich versuche, sie zu überzeugen, dass das eigentlich zu einem guten Ergebnis führt. Und diese Gespräche, und seien sie noch so unangenehm vielleicht, wenn man irgendwas weit herholen muss oder viele Muster irgendwie organisieren muss, das interessiert mich. Und Gespräche sind eigentlich schon für mich etwas der lebendigsten Dinge, die wir machen können.
Total.
Ja, man merkt schon aus deiner Erzählung, dass du dich viel mit dem Wohnbau beschäftigst. Und jetzt auf die persönlich gesehen, wenn du dir irgendwo auf der Welt deine Traumwohnung vorstellen könntest oder dir deine Traumwohnung nehmen könntest, wie würde diese Wohnung ausschauen?
Ja, oder in welchem schon existierenden Gebäude würde sie sich
finden? Genau.
Also wenn ich jetzt das existierende Gebäude hernehme, wenn ich auf Miete sein könnte, das stelle ich mir relativ oft sehr, sehr romantisch vor, ich würde total gerne regelmäßig in Museen eingesperrt werden in der Nacht. Also wenn ich am Abend in Museen in der Nacht in Museen leben könnte, wäre das für mich eine schöne Vorstellung, weil ein Gebäude ohne Menschen ist total konträr zu einem Gebäude mit Menschen. Also oft, manche Gebäude können beides gleich gut. Und das Zweite, wenn ich dort in einem Raum wäre, wo mit sehr viel guter Energie von anderen kreativen und sensibel denkenden Menschen gefüllt ist, wäre das mal ein Aspekt, wo ich zumindest in der Nacht wahnsinnig gern wohnen würde. Da möchte ich aber kein spezifisches eigentlich herausnehmen. Und wenn ich jetzt einen Wohnort hernehmen müsste, hier sind die Gebäude, die wir als bei einer Studentenexkursion in Kalifornien besucht haben, die sind mir eigentlich wahnsinnig nahe. Aber das hängt zusammen mit dem Klima, dem Gebäude oder mit den Gebäuden und vor allem die Nähe zum Meer. Und da kann ich vielleicht den letzten Satz sagen, wenn Gebäude unglaublich explizit an einem der größten Naturelemente sind, also in den Bergen oder am Meer, dann bin ich sehr nahe dran.
Aber ich stelle mir das da schwierig vor, wenn so ein Naturschaubild da ist, dann ein Gebäude zu bauen, dass das irgendwie nicht kaputt macht oder das ganze Bild dann stört. Ist es nicht total schwierig?
Die Verantwortung, das klingt natürlich, ist, wenn ich so explizit auf die zwei Beispiele hernehme, dann könnte man sagen, es ist was Besonderes und es ist schwierig. Aber das, in welchem Ausmaß wir unsere Landschaft, unsere Natur angreifen, wenn wir Bauwerk setzen, das ist eigentlich bei jedem Bauwerk gleich schwierig. Vielleicht umso sensibler die Landschaft oder so intakter die Landschaft ist, umso feinfotiger muss man dann das Gebäude noch auf die Erde aufsetzen, als vielleicht in einem Bauwerk, das mitten in einer Stadt, bei dem eh klar ist, dass 5 Tiefgaragengeschosse drunter kommen. Durch dieses Landen eines Entwurfs oder das Landen eines Bauwerks sicherlich eine einfache Lösung. Aber das Bewusstsein, dass man umgehen muss mit der Landschaft, sollte bei allen Bauwerken gleich sein.
Das führt direkt auch zu einer Frage, die wir uns gestellt haben. Wir haben empfunden, dass Wohnbau, so wie er jetzt oft gebaut worden ist oder in den letzten Jahren, oft total architekturlos ausschaut und designlos. Wieso ist das so? Wieso? Also uns geht da die Ästhetik total ab bei ganz vielen Wohnbauten, die eben gebaut worden sind, beziehungsweise jetzt eben gerade gebaut werden.
Also für mich gibt es mehrere Thesen. Das erste ist auf alle Fälle jenes, und das ist keine wahnsinnige schöne Perspektive. Wohnung ist so ein immenses Grundbedürfnis für uns Menschen, dass sich der Wohnungen zur Verfügung stellt, eigentlich auf einem ganz einem niedrigen Level dahin arbeiten kann. Weil bevor ich draußen schlafe, bei minus 20 Grad, wissen wir, ist die Hürde wahrscheinlich sehr gering, dass wir jetzt auch auf Architektur schauen. Also dieses Grundbedürfnis zu erfüllen, das wird ein bisschen ausgenutzt von jenen, die Häuser bauen.
Ja.
Die zweite These ist jene, dass wir in einem Land leben, wo das Bauen wahnsinnig teuer ist und somit sagt man, also wichtiger ist ja wohl die Fassade, als bevor man Architekten oder eine Architektin fragt, wie das Ganze ausschauen sollte. Und die dritte These ist jene, wenn man gleiche Wohnungsgrundrisse zeichnet und ähnliche Wohnungen zeichnet und baut, dann sind sie noch leichter zu verkaufen. Ich nehme da manchmal den hinkenden Vergleich her. Für jede Modekette wäre es das Beste, wenn zwischen Tokio und Los Angeles zu jeder Jahreszeit die gleichen Farben im Trend sind und dieselben Modeschnitte im Trend sind. Wenn dann ist es am leichtesten, den Fabriken in Bangladesch oder Indien die 2 oder 3 Schnittmuster mit 6 oder 7 Farben zu schicken und der Preis bleibt gleich. Und das stimmt vielleicht nicht ganz, aber so ähnlich sieht es manchmal im Wohnbau. Umso einfacher, umso gleichbleibender, umso eher kriegt man ein Geschäft zusammen.
Aha.
Aber nichtsdestotrotz, es gibt spannenden Wohnbau, aber es gibt ihn so oft wahrscheinlich wie in der Maria-Theresien-Strauß, es offensichtlich ist, dass jemand eine besondere Kleidung trägt, außer von einer Stange raus oder so.
Mhm.
Nein, ich finde der Vergleich total schön.
Ja, und es ist ja, wir leben ja eben gerade in einer Zeit, wo wo Nachhaltigkeit immer eine größere Rolle spielt, jetzt in Hinsicht auf den Klimawandel und so weiter. Und das ist einfach, was wir uns immer fragen generell, inwiefern wirkt sich deine Arbeit oder generell die Arbeit im Wohnbau auf unsere Generation aus oder auf die Zukunft der Erde?
Ja, der positive Aspekt ist sicherlich jener, da wo der Architekt und der Architektin jetzt relativ wenig tut. Wir optimieren unsere Gebäude in den letzten 15 Jahren schon hinsichtlich Verbrauch. Also wir sind da sehr sparsam geworden. Ich glaube, es gibt Häuser, die brauchen immer wahnsinnig viel Energie. Das ist eine positive Mitteilung, die man treffen kann. Hinsichtlich der Komponente, dass ich glaube, dass Wohnungen sehr stark die Individualität aller Menschen unterstützen könnten, wenn sie eben unterschiedlich geschnitten sind oder unterschiedliche Bedürfnisse decken könnten, da wäre wahrscheinlich noch viel zu holen, dass jeder sein inneres Ich und seine Leidenschaft in Wohnungen einfach aufgrund der Geometrie, aufgrund der Gedanken der Architektin oder des Architekten ausleben könnte. Und man wird vielleicht viel lustiger völlig aus Häusern rauskommen, wenn man sagt, super geschnitten, genau für mich. Und das wäre für das, dass wir die Welt schützen und verändern und manche Fehler ausbessern, sind optimistisch zufriedene Menschen aber viel besser drauf als jene, die irgendwie so da vor sich hin murren oder so. Die zwei Komponenten, Verbrauch und glücklich sein, das ist ja, das eine geht ziemlich gut, das andere viel, viel verbessern.
Ja, voll der schöne Ansatz. Um gleich irgendwie bei Zukunft zu bleiben, würdest du lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen und warum?
Also ich selber würde wahrscheinlich, wenn ich reisen muss, aufgrund deines Angebotes, müsste ich wahrscheinlich lieber in die Vergangenheit reisen.
Mhm.
Ich bin mir aber nicht sicher, warum. Eine Sache ist jene, dass ich vielleicht manche Dinge gerne besser verstehen würde. Okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Erfahrung, mit meinem Alter vielleicht nochmal ins Jahr, sage ich, 76 zurück könnte oder ins Jahr 72 oder vielleicht auch 50 oder 26, 19, dann könnte ich vielleicht manche Sachen besser verstehen. Weil unsere Reaktion gegenüber Fehlern, die in der Vergangenheit passiert sind, ist ja meistens immer nur die Reaktion auf die Auswirkung. Und ganz wenig Personen sagen, ja, aber glaubst du nicht, dass die sich damals eigentlich schon gedacht haben, dass sie das ziemlich gut machen? Also der Verbrennungsmotor beim Auto, ich glaube nicht, dass der irgendwas Bösartiges im Kopf gehabt hat, wo er das angefangen hat, mit Benzin zu füllen statt mit Strom.
Ja.
Ja.
Also du meinst, dass die Blickwinkelveränderung ganz interessant sein könnte, oder?
Ja, genau. Also das ist einfach so, wenn man irgendetwas anschaut und man hat das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht und man weiß ganz genau, würde man auf den Baum raufkraxeln, um ein Haus anzuschauen, sieht man von, ah, jetzt verstehe ich es. Und dasselbe gilt halt einfach, wenn man mit Menschen zu tun hat, wenn irgendein ein Konflikt da ist, dann hilft es einfach, dass man oft mal aufsteht, zweimal um den Tisch geht und dann sagt man, ah, ich glaube, jetzt weiß ich, jetzt könnte es sein, dass ich die kapiert und verstanden habe.
Ja.
Blickwinkelwechsel ist eigentlich aktives Leben, ja, bin ich dabei.
Mhm. Wenn du jetzt weiter nur an die Vergangenheit zurückdenkst, wie bist du eigentlich so damals auf das Thema gekommen, mit dem du dich heute beschäftigst? Oder zu dem kommen, was du heute machst?
Das sind schleichende Zufälle gewesen. Das ist natürlich nicht gibt, die Zufälle. Man gibt dir ja nur eigentlich eine Möglichkeit. Geprägt worden bin ich sicherlich über die HTL, also über die Schule, die ich in Rankwell für die Abteilung Hochbau besucht habe. Und dann gibt es etwas, an das ich sehr stark glaube, da war einfach so eine Lehrperson, war sehr prägend. Und ich bin eigentlich schon der Meinung, dass wenn man die meisten Biografien anschaut, dass es eigentlich immer wieder einzelne prägende Personen oder Gruppen sind, die nach dir bei einer Weggabelung links oder rechts oder geradeaus, das einfach die beeinflusst. Also es war eine prägende Person, die nach die Richtung in die Architektur gebracht hat und nicht was anderes.
Das führt uns gerade eh schon so ein bisschen zur nächsten Frage. Hast du so für die persönlich ein Vorbild gehabt oder ein Idol?
Oder hast du immer noch?
Oder hast du immer noch?
Oder hat sich das verändert? Vielleicht ist es heute anderes.
Also die verändern sich immer. So wie die prägende Person, wie die ich vorhin kurz geschildert habe, hat es dann einfach in den nächsten Schritten, die ich gemacht habe, in der Regel immer wieder Personen, die entweder wirklich mit denen ich Kontakt gehabt habe oder die aus Büchern oder aus Filmen oder aus Erzählungen gehört habe, die dann zu temporären Vorbildern geworden sind. Also ich habe jetzt keine konstanten Vorbilder. Bei mir kann es sein, wenn ihr das Interview in 2 Jahren führt, dass ihr auf einmal merkt, das Vorbild, das er uns damals genannt hat, ist weg. Und derzeit sind es eigentlich eher wenig Vorbilder, weil ich gemerkt habe, ich sollte mich eigentlich ziemlich stark stärker mit mir selbst beschäftigen.
Mhm. Ja, das glaube ich, ist dann auch, also da ist schon ein Abschluss und bringt uns auch eben zu unserem Abschluss, und zwar, was ist dein Lebensmotto? Hast du irgendeinen Satz, irgendeinen Leitsatz, der dir vielleicht immer wieder mal unterkommt oder den du erst irgendwie neu entdeckt hast, aber der dein Leben irgendwie beschreibt oder leitet?
Also ich habe keinen Stehsatz, der so in der Schublade ist oder bei mir im Büro irgendwo aufgezeichnet ist. Aber vom Wesen her würde ich sagen, ich glaube immer, dass es irgendwie, also wenn es schwierig ist, dass es irgendwie geht. Und das Zweite ist, das, so schlimm wie es ausschaut, kann es nicht sein.
Organisation und Initiatorin Monika Abendstein. Interviews und Schnitt Hanna Notecker und Raphael Haas.